Ja, Nahum, ein Störenfried, einer, der was zu sagen hat. Der Herr ist gütig, heißt es in Nahum 1, Vers 7. Und er ist eine Feste oder eine Festung zur Zeit der Not und er kennt die, die auf ihn trauen. Diesen Vers könnt ihr alle auswendig. Natürlich, Nahum 1, Vers 7. Nee, das ist der Vers aus dem Nahum-Buch, der tatsächlich am bekanntesten ist. Also, der ist, ja, ich konnte den vorher auch nicht auswendig, aber der ist schön. Ein gütiger Gott, ein Gott, der gut ist. Haben wir gerade gesungen, wie gut Gott ist mit uns. Eine Festung in Zeiten der Not. Also, wenn es schwierig ist, dann finde ich Geborgenheit und Halt und Sicherheit. Und er kennt mich, weil ich ihm vertraue. Das ist echt eine wahnsinnsstarke Zusage. Da wird es einem warm ums Herz. Aber Nahum, das ist jetzt nur ein Vers. Die anderen Verse sind FSK 18. Das ist schon ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Nahum gelesen hat. Ich frage jetzt einfach mal so in die Runde. Vielleicht irgendwann mal, ja. Hat jemand schon mal eine Predigt gehört über das Buch Nahum? Noch nie, ich auch noch nie. Machen wir heute das erste Mal. Auch schön. FSK 18, warum? Weil es geht um ein Volk, um ein riesiges Großreich Assyrien. Assyrien war das erste Großreich in der Geschichte. Das allererste. Und das assyrische Großreich gab es ungefähr 1200 Jahre lang. Kann man sich nicht vorstellen, oder? 1200 Jahre lang hat dieses Großreich Assyrien, hatte das Bestand. Und man sieht hier mal ein bisschen die Ausdehnung. Also hier seht ihr das Zentrum. Assur war lange Hauptstadt, dann am Ende im 7. Jahrhundert Ninive Hauptstadt geworden. Wir kennen das Buch Jona in der Bibel, wo der Jona nach Ninive gehen soll, in diese schöne, prächtige Stadt. Nahum ist wahrscheinlich ein bisschen später von der Zeit. Und die Assyrer, die haben einfach angefangen, sich hier auszubreiten. Hier Babylonien ist hier, das haben sie sich auch eingesackt. Hier oben, ne, was wir als Syrien kennen, und bis hier unten Jerusalem, den ganzen Israel und Ägypten da drüben. Also alles assyrisches Großreich. Und die Assyrer, die haben das so gemacht, die haben hier ordentlich ausgebaut, Ninive, prächtige Stadt, Assur, wunderschöne Städte. Und alles, was sie hier gebraucht haben, damit es noch schöner und noch besser ist, das haben sie sich an den Rändern irgendwo geholt. Also sie haben sich ein Land, ein Volk einkassiert, haben ordentlich Steuern verlangt, haben das letztendlich ausbluten lassen. Das ist ja dann egal. Das ist ein bisschen kapitalistisches Denken. Wir holen uns das, was wir brauchen. Und ob da jetzt Menschen drunter leiden oder bei draufgehen, ist vollkommen egal. Hauptsache, wir haben alles, was wir hier brauchen. Die Assyrer waren bekannt für Brutalität, für schreckliche Unterdrückung. FSK 18 tatsächlich, weil sie waren dafür bekannt, dass sie Menschen massenhaft hinrichten. Wer nicht nach ihrem Gusto, ne, der wird einfach getötet. Die Assyrer sind dafür bekannt. Ich hoffe, es hören jetzt keine Kinder zu. Oben schon, okay, dann. Schrecklich auf jeden Fall. In diesem Buch steht eine Botschaft für Ninive. Nahum aus Elkosch hat sie in einer Vision erhalten. Ninive war damals 650 vor Christus die Hauptstadt. Ninive war eine wunderschöne, prächtige Stadt. Die haben das richtig schön ausgebaut, die Paläste. Sie hatte zwei Stadtmauern und die Assyrer, die haben diese Mauersteine so polieren lassen, dass die fast glänzen, dass du dich darin fast spiegeln hast können. Die haben so Teiche angelegt und ein Bewässerungssystem, so ein Viadukt oder wie das dann bei den Römern später hieß. Die erste Bibliothek, die es überhaupt weltweit gab in Ninive, 25.000 Tontafeln waren da archiviert. Also nicht wie bei uns mit so Büchern und so, sondern ne, richtig schwere Tontafeln. Da hast du schon ein bisschen Muckis haben müssen, um ne, das zu archivieren und so. Wunderschön, riesig groß, traumhaft. Die Assyrer waren unglaublich. Sie waren bekannt für ihre Kriegsmacht. Das Tier der Assyrer war der Löwe. Die assyrischen Könige haben gern Löwen gejagt. Das hat schon ihnen Spaß gemacht. Weil beim Löwenjagd, glaube ich, da bist du danach erhoben, wenn du einen Löwen tötest, dann denkst du, ich bin der Allergrößte, den es überhaupt nur gibt. Die Assyrer waren unglaublich auch, was es heißt, neue Waffen zu schmieden. Und die waren richtig geschickt. Also Assyrien war unglaublich. Also 1200 Jahre Großreich Assyrien. Und jetzt lesen wir mal in das Buch Nahum ein bisschen rein. Und wir fangen einfach an, eher am Ende. Das Buch Nahum hat 3 Kapitel. Und wir lesen das Ende der Stadt Ninive. Ihr müsst gut zuhören. Wehe der Stadt Ninive, in der Blut vergossen wird. Sie läuft über von Lüge und Raubgut. Sie klammert sich an ihre Beute. Man hört Peitschen knallen, Räder rattern und den Hufschlag galoppierender Pferde. Wagen kommen ins Schleudern. Reiter treiben ihre Feinde an. Schwerter glänzen und Speere blitzen. Viele werden erschlagen. Es gibt eine Menge Leichen. Überall stolpert man über Tote. Es ist kein Ende in Sicht. Die Hure Ninive hat schlimme Hurerei getrieben. Sie war schön und eine Meisterin der Zauberei. Durch ihre Hurerei verkaufte sie Völker und Familien durch ihre Zauberei. Deswegen gehe ich gegen dich vor. Ninive, so lautet der Ausspruch des Herrn der himmlischen Heere. Ich ziehe dir das Kleid über den Kopf. Völker und Königreiche werden dich nackt sehen. Was für eine Schande. Ich bewerfe dich mit scheußlichen Dingen. Ich verachte dich und ich stelle dich zur Schau. Jeder, der dich sieht, wird vor dir fliehen und sagen, Ninive ist zerstört. Wer hat Mitleid mit dir? Wo finde ich nur jemanden, nur irgendjemanden, der dich tröstet? Die Prophetenbücher sind oft sehr lyrisch, wunderschön geschrieben, also schon allein daher unbedingt lesenswert. Niemand hätte gedacht, dass das assyrische Großreich jemals untergehen könnte. Niemand, zumindest nicht in 650 vor Christus, als der Prophet Nahum diese Worte empfangen hat. Niemand hätte damit gerechnet, dass 609 vor Christus die Babylonier kommen. Achso, die Karte habe ich ja schon weggemacht. Ihr erinnert euch, die Babylonier da unten, eigentlich auch assyrisches Großreich, die haben sozusagen Meuterei betrieben, haben Waffen geschmiedet und haben dann gegen Assyrien sind sie vorgegangen, haben die ganzen Städte da, die wir gesehen haben in dem roten Bereich, Assur, Ninive erobert. Die haben Ninive platt gemacht. So platt gemacht, dass erst im 19. Jahrhundert überhaupt wieder entdeckt worden ist, wo dieses Ninive damals mal war. Es war lange wirklich verschüttet, man hat es nicht mehr gefunden. Assyrien deswegen von Gott so gestraft, weil sie so schreckliche Gräueltaten verübt haben an der Menschheit. Weil sie so schreckliche Machtinstrumente hatten, weil sie wirklich viele Staaten, Völker, Könige versklavt haben und mit den Menschen schreckliche Dinge gemacht haben. FSK 18. Dafür sind die Assyrer bekannt, mit unglaublicher Härte und Brutalität. 1200 Jahre, ein Reich, wo du denkst, das hält ewig stand. Das ist Weltordnung, das ist gesetzt. Und innerhalb kürzester Zeit kippt alles ins Gegenteil. Gott sagt, stopp, ich schaue das nicht mehr mit an. Im Buch Jona lesen wir ja, dass Gott mal Gnade hatte mit Ninive. Da hat Gott gemerkt, da ist in der Stadt passiert was. Die Menschen verstehen, dass es so nicht weitergeht. Sie entdecken, dass es da einen Gott geben muss, der das nicht gut findet. Jetzt, im Buch Nahum, ist alles wieder weg. Und Gott hält Strafe und Gericht. Ja, was hat uns das Buch Nahum zu sagen? Ich habe 3 kurze Punkte, die ich mit euch angucken will. Der erste ist ein bisschen länger, der zweite ist dann kürzer und der dritte ist dann ganz kurz. Okay? Der erste Punkt ist, wenn Liebe brennt. Wir begegnen in den Prophetenbüchern immer einem Gott, der mit unglaublicher Härte irgendwie ja, Gericht ankündigt über verschiedene Völker, auch über Juda, auch über Israel. Und wir tun uns ganz schwer mit dem Zorn Gottes, weil der so heiß brennt und weil der so vernichtend ist. Und wenn wir uns denken, das ist unser Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der auch vernichten kann und der so, wo der Zorn so brennt, das macht uns ja Angst. Also ich bin so ein Harmoniemensch. Ich habe Angst, wenn jemand zornig wird. Dann ziehe ich mich zurück. Was tun mit Gottes Zorn? Gott könnte ja, wenn er zornig ist, alles Mögliche tun. Gott könnte die Erde einfach so mal wegschnippen oder wie eine Fliege mal draufklatschen, dann ist alles vorbei. Oder er könnte mit den Kometen Billard spielen, einfach mal die Erde treffen oder Golf. Wir lesen von Gottes Zorn und ich möchte euch das auch wirklich vorlesen in den ersten Versen vom Buch Nahum. Es ist ein Gedicht, es ist ein Akrostikon, ein ganz besonderes Gedicht. Das ist so aufgebaut, dass es bei Aleph anfängt, der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet, und dann geht es so durch. Also ein alphabetisches Gedicht. Der Herr ist ein eifersüchtiger Gott und übt Rache. Der Herr übt Rache, er ist voller Zorn. Der Herr übt Rache an seinen Gegnern, er ist wütend auf seine Feinde. Der Herr ist unendlich geduldig und sehr stark. Aber er lässt nichts ungestraft. Der Herr kommt mit Sturm und Gewitter. Die Wolken sind der Staub, den seine Schritte aufwirbeln. Er droht dem Meer und trocknet es aus. Alle Flüsse lässt er versiegen. Baschan und Karmel sind vertrocknet. Alle Blüten auf dem Libanon sind verwelkt. Die Berge beben vor ihm und die Hügel zittern. Die ganze Erde wird erschüttert. Und mit ihr alle, die auf dem Erdkreis wohnen. Wer kann vor seiner Wut bestehen? Wer hält seinem brennenden Zorn stand? Sein Ärger verbreitet sich wie Feuer. Felsen zerbrechen durch ihn. Der Herr ist gut. Er bietet Zuflucht an Tagen der Not. Er weiß, wer bei ihm Schutz suchen will. Durch eine reißende Flut macht er Feinden ein Ende und verfolgt seine Gegner in die Finsternis. Was plant ihr gegen den Herrn? Er ist es doch, der alles vernichtet. Tage der Not werden nicht noch einmal kommen. Die Feinde sind wie dichtes Dornengestrüpp, doch sie werden brennen wie trockenes Stroh und wie verworrene Schlingpflanzen. Aus dir, Juda, ist einer gekommen, der Böses gegen den Herrn geplant hat. Er hat Böses im Sinn. Zorn ist eine Empfindung, in der die Liebe am heißesten glüht. Zorn ist die Empfindung, in der die Liebe am heißesten glüht. Zorn kann natürlich auch das Gegenteil sein, dass jemand einfach zornig ist, weil er, keine Ahnung, in seinem eigenen Stolz verletzt ist. Dann ist der Zorn Ausdruck der Liebe zu sich selbst. Und es bleibt aber der Satz, Zorn ist die Empfindung, in der die Liebe am heißesten glüht. Ich finde es schön, dass Gott auch unser Bild von ihm immer mal wieder so in Frage stellt oder sagt, glaubst du denn oder hast du denn eine Vorstellung davon, wer ich bin? Was ich kann, wozu ich fähig bin, dass ich mit dem Finger schnipsen kann. Und dass ich ein Gott bin, dessen Liebe sich da am deutlichsten zeigt, wo ich zornig bin. Eine Freundin von mir, die hat es mir öfter mal erzählt, dass sie, als sie so Teenager-Jugendzeit war, waren ihre Eltern, wie soll man sagen, großzügig. Sie durfte alles machen, es war nicht so wichtig, wann sie heimkommt. Und bei den anderen hat sie immer beobachtet, die Eltern wollten wissen, wo gehst du hin? Die wollten, dass sie rechtzeitig zu Hause sind. Gab es einmal auch Hausarrest, wenn die nicht nach Hause gekommen sind. Und für meine Freundin war das damals schwierig, wirklich schwierig, weil sie sich gedacht hat, interessieren sich meine Eltern überhaupt nicht für mich? Dass sie mir keine Grenzen setzen? Ist es denn egal, wenn ich mitten, was weiß ich, Mitternacht am Bahnhof in der Großstadt da noch rumhänge? Haben die keine Angst, dass ich mal Drogen nehme, dass ich irgendwie abrutsche, dass ich die falschen Freunde habe? Es ist völlig egal. Und sie hätte sich das so gewünscht, die Liebe ihrer Eltern zu spüren, die sagen nein. Und klar rebelliert man dann als Teenager und so, das lässt man sich ja nicht gefallen. Und trotzdem brauchen wir es. Diese Grenzen, dieses Klare, du bist mir wichtig, deswegen geht es nicht. Deswegen bin ich wütend, dass du dich nicht gemeldet hast, dass ich nicht wusste, wo du bist. Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Im Zorn brennt immer Liebe. Und bei Gott wissen wir, das ist eine Liebe zu uns. Gott ist kein Gott, der irgendwie grauenhaft ist, weil er in seinem Stolz gekränkt ist, sondern der sich um uns sorgt, der uns so sehr liebt, der sein Volk Israel so sehr liebt von Anbeginn, seit es dieses Volk gibt, bis heute. Zorn Gottes. Ja, so ist Gott. Stell dir vor, Gott wäre nicht zornig. Was wäre das für ein Luschengott? Was könntest du denn dann von ihm erwarten? Was ist dann? Dann ist ja die Liebe nichts wert. Ist ja nur ein, oh, ich liebe euch alle. Nein, ich will einen Gott, der auch zornig ist. Ich will einen Gott, der gerecht ist und der Gerechtigkeit schafft. Ich will einen Gott, der auch im jüngsten Gericht Gerechtigkeit schafft. Ich fürchte mich nicht vor diesem Gericht. Weiß nicht, wie es euch geht. Manche fürchten sich vor dem letzten Gericht, vor dem Endgericht. Und ich freue mich darauf, weil ich mich auf Gottes Gerechtigkeit so sehr freue. Und auch mit mir soll er gerecht sein, wünsche ich mir. Aber er ist gut. Er ist so gut und gerecht. Und Nahum 1, Vers 7, ich habe euch den Vers vorgelesen, ihr habt ihn hoffentlich entdeckt beim Lesen, ein bisschen andere Übersetzung. Nahum 1, Vers 7 hat ja darin die Kraft, dieses, du bist ein gütiger Gott, du bist eine Feste in Zeiten der Not, du kennst mich. Und hat darin seine Kraft, dass Gott ein zorniger Gott ist. Inmitten von dem Zorn Gottes steht dieser Vers. Weil Gott so gut ist, weil er gerecht ist, weil er auch zornig ist. Der zweite Punkt ist, Gott ist Alpha und Omega. Ich habe euch diesen Text vorgelesen. Im Deutschen merkt man das nicht, dass es ein alphabetisches Gedicht ist. Aber im Hebräischen merkt man das. Und interessanterweise endet dieser alphabetische Text aber nicht beim letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, sondern mittendrin, beim M. Das hebräische Alphabet ist so ähnlich wie unseres tatsächlich. Also M, M, also mittendrin, genau bei der Hälfte. Wo sich fragt, was ist jetzt los? Also vielleicht hat Nahum irgendwie gedacht, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Keine Ahnung, was ich jetzt noch schreiben soll. Oder eigentlich ist jetzt alles gesagt, jetzt bin ich aber beim M erst. Naja, merkt vielleicht niemand. Natürlich merkt es jeder. Wir haben nur die Hälfte des Liedes. Ein Akrostikon, sagen manche Ausleger, hat ja einen Sinn. Warum benutze ich dieses Stilmittel? Ich benutze es, um zu zeigen, das, was ich gerade beschreibe, hat eine Ordnung. Eine Ordnung von A, B, C, D, ne? Oder so durchnummeriert. Da ist jemand dahinter, hinter der Geschichte, ein Gott, der hat eine Ordnung gesetzt. Und wenn es jetzt mittendrin endet, kann es sein, dass diese Ordnung trotzdem weitergeht bis zum letzten Buchstaben, aber dass sie hier beim Gericht endet, dass aber diese Geschichte, der zweite Teil vom Lied zwar nicht überliefert ist, aber es ist ein Lied der Hoffnung, ein Lied der Gnade, ein Lied, wo Gott sagt, es geht weiter. Und eins bleibt sicher, Gottes Ordnung, Gottes Plan hört nicht irgendwie plötzlich auf, sondern hat ein Ziel, hat ein Ende. Gottes Pläne ziehen sich durch alles Chaos hindurch. Was für ein Trost liegt dann da drin? Ich weiß, Gott hat alles in seiner Hand. Es gibt Gericht, es gibt Zorn, es gibt Dinge, die zerbrechen. Übrigens auch in unserem Leben gibt es Dinge, die bei Weitem nicht so laufen, wie wir uns die gerne wünschen würden. Wie unsere Erwartungen wären. Und es gibt immer noch die zweite Seite vom Lied. Kennen wir noch nicht. Es gibt einen Gott, der aber weiter buchstabiert bis zum Ende durch. Es gibt Hoffnung, es gibt Wiederherstellung. Es gibt Gerechtigkeit, es gibt Heilung. Im Vers 10 wird es ganz schön deutlich, habe ich auch gerade vorgelesen, die Feinde sind wie dichtes Dornengestrüpp, doch sie werden brennen wie trockenes Stroh und wie verworrene Schlingpflanzen. Also das Reich Assyrien, das hat gewirkt wie unbesiegbar und letztendlich war das wie so ein Dornengestrüpp. So, jetzt kommt da jemand und sagt, oh, da kann man ja gar nicht durchlaufen, macht ein Streichholz an, wirft es rein, wusch. Eine Minute ist es weg. Kannst du durchlaufen. Aufpassen, ist alles noch ein bisschen heiß hier, aber kannst durchlaufen. Es ist weg. Und Gott kann von einem auf den anderen Moment, zack, mal ein Streichholz da reinwerfen. Und das tut er hier in der Geschichte. Gott kann eine Wende bringen. Er kann neu machen. Gott vernichtet, aber er schenkt auch Neues. Was für eine Zusage. Gott macht den Weg frei in eine gute Zukunft. In der Offenbarung 22, Vers 13 sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Also wenn jemand durchbuchstabiert, von vorne bis hinten, ist es Jesus. Das hat Gott im Nachruhm noch nicht offenbart, dass noch weiter buchstabiert wird, bis zum letzten Buchstaben. Jesus ist der, der den Anfang setzt, den Anfang von allem. Und er ist der, der das Ende setzt, das Ende von allem, zu seiner Zeit. Deswegen sagt Jesus so frech, wir hatten es neulich in der Predigt, sorgt euch um nichts, sagt er in der Bergpredigt, sorgt euch um nichts. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ich buchstabiere durch, bis zum letzten Buchstaben. Und glaubst du, dass es weitergeht, dass Jesus das in der Hand hat? Das gilt für die ganze Geschichte der Menschheit, komplette Geschichte der Menschheit. Und das zeigt dieses Buch Nahum, weil es in einem Moment der Geschichte der Menschheit reinleuchtet, wo man wirklich gedacht hat, Assur unbesiegbar. Ja, das ist eine ewige Ordnung. Der Gott Assur hat die gesetzt für alle Zeit, von wegen. Das war auch nur eine Zeit in der Geschichte, ist vorbei, geht vorbei. Und der dritte Punkt ist Trost und Hoffnung. Das Buch Nahum enthält so ein bisschen Trost und Hoffnung. An der Oberfläche zumindest, wenn man das Buch liest, aber unten drunter ist viel Trost und Hoffnung. Einiges davon habe ich euch jetzt schon mitgeteilt. Wisst ihr, der Name Nahum bedeutet Trost. Schöner Name. Trost. Ich muss wieder einen Sprung machen ins Neue Testament. In Matthäus 4 lesen wir davon, dass Jesus umzieht, sich einen neuen Hauptwohnsitz sucht, in der Nähe vom Galiläischen Meer, in der Nähe vom See Genezareth, in Kapharnaum. Das ist der Ort des Trostes. Der Ort des Trostes. Weil von Jesus und von dem, was er uns bringt, unheimlich viel Trost ausgeht. Jesus knüpft an den Nahum. Das ist schön, gell? Weil er weiter buchstabiert bis zum Ende. Da liegt so viel Trost und Hoffnung für uns. Und in Kapitel 2, Vers 1, den Vers will ich euch auch nicht vorenthalten. Er findet sich auch noch so ähnlich in einem anderen Prophetenbuch. Ich glaube bei Jesaja, ich habe es jetzt gerade nicht. Der Freudenbote kommt über die Berge gelaufen. Er verkündet Frieden. Juda, feiere deine Feste. Löse deine Versprechen ein. Denn der Gegner Gottes marschiert nicht mehr durch dich hindurch. Sagt Nahum in einer Zeit, wo das überhaupt noch nicht sichtbar ist. Wo Israel und Juda noch diese Feinde hat. Da kommt ein Freudenbote. Der wird kommen, er wird Frieden verkünden und jetzt sagt Nahum, das ist Trost, feiere deine Feste, hör nicht auf zu feiern. Nur weil gerade irgendwas schwierig ist oder weil, was weiß ich, du nicht weißt, wie es weitergeht, feiere deine Feste. Ich kenne es ganz gut aus meinem Leben, dass ich manchmal denke, oh, ist gerade irgendwie schwierig, ich habe gar keine Lust, meinen Geburtstag zum Beispiel zu feiern. Oder ich freue mich jetzt so gar nicht auf Ostern, weil Auferstehung und irgendwie ist mir gerade nicht nach Feiern. Und es ist ja manchmal nicht nach Feiern. Und Nahum sagt, feiert. Feiert trotzdem, weil ihr Menschen der Hoffnung seid. Löst eure Versprechen ein. Sagt nicht, na, ist jetzt egal, ist doch wurscht. Feiert. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Wenn wir uns treffen, feiern wir, dass Jesus mitten unter uns ist. Wir feiern, dass er jeden Weg mitgeht, egal welchen. Wir feiern nächste Woche Erntedank. Und ich kann euch jetzt schon einladen. Wir feiern, dass wir so gut versorgt sind. Wir feiern das. Hört nicht auf damit. Und jetzt hätte ich eine Frage an unser Lobpreisteam. Wir haben das Lied vorhin gesungen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das letzte. Können wir es nochmal singen? Ich möchte es nochmal singen mit euch, weil ich das schon so schön finde. Always, ist ja jeder Weg, den wir gehen, immer ist er an unserer Seite. Ja, lasst uns das singen. Lasst uns das singen in nicht einfach so, so Gott ist jetzt da, sondern ich würde euch bitten, aufzustehen und dass wir das singen in Anbetracht dessen, dass Gott ein Gott des Zornes ist und der Gerechtigkeit, dass er ein mächtiger Gott ist. Nicht nur so ein Lieber, der sagt, ja, ich gehe schon mit und so. Nee, nee, so einfach ist es nicht. Der gerade deswegen, weil er zornig ist und gerecht, ein Gott ist, dem wir hundertprozentig vertrauen können, auf dem wir uns verlassen können. Egal was passiert. Denkt an das Großreich Assur. Gott ist stärker.